stell dir vor, Robert, es passiert was, womit 99% der Analysten gerechnet haben. Und dann sind alle schockiert.
Das gibt's ja gar nicht.
Ja, klingt komisch, ja, ist aber ganz genau so.
Sie hören den Kurier.
The first rule in investment is don't lose. And the second rule in investment is don't forget the first rule.
Ziemlich gut veranlagt. Der Finanzpodcast von Kurier und Krone Hit.
Willkommen zu Ziemlich gut veranlagt. Endlich wieder mal im Studio bei mir ein strahlender Robert Kleedorfer.
Ha, hallo, ich strahle, ja.
Ja, das ist so mit dem Strahlen beschäftigt, dass man das Reden vergisst. Ja. Mein Name ist Rüdiger Landgraf und heute geht es um die Inflation, um Zinsen und Gold und auch um die aktuelle Zinsentscheidung der US-Notenbank, der Fed. Was haben wir noch? Tech-Stocks, die im Keller sind und vielleicht gerade deswegen einen Blick wert. Adobe hat gute Zahlen vorgelegt. Und wie geht's eigentlich ARM nach dem Börsengang, wie man letzte Woche darüber berichtet? Und natürlich darf Elon Musk nicht fehlen. Und Robert, was hast du dabei?
Öl und Euro, zwei interessante Bankaktien und Gigaset.
Gigaset, Moment, das kenne ich. Das waren Schnurlostelefone.
Ja, genau. Da kommen wir ja, dann.
Denen geht's sicher super.
Geht's oder? Ganz genial. Ich gut, ja. Vorstellen. Und eine höhere Anfrage haben wir auch noch.
Ja, aber beginnen wir in den USA bei der aktuellen Zinsentscheidung der Fed. Gut ist gegangen, nichts ist geschehen.
Ja, die Fed hat den Leitzins nämlich nicht erhöht.
Hurra, das haben uns ja auch nicht nur wir gedacht, sondern auch 99% aller Analysten haben gesagt, dass es 99%, dass es so ist. Und kaum macht die Fed das, was alle glauben, was passiert. Nächster Grund.
Ja, eigentlich komisch. Ne?
Muss man das verstehen?
Nein, das muss man wirklich nicht verstehen. Okay, das ist so ein irrationaler Ausruf der Börse.
Haben Sie geglaubt, dass die Fed die Zinsen senkt?
Ja, vielleicht. Keine Ahnung. Ja, also jedenfalls, Sie haben es jetzt mal nicht angehoben, weil der Leitzins wurde innerhalb der letzten 16 Monate 11-mal angehoben. Das war jetzt zuletzt im Juli der Fall, 0,25 Prozentpunkte. Und dieser Zyklus gilt als eine der schnellsten und schärfsten Straffungsperioden in der Geschichte der Fed. Also in Europa war es ja fast auch so. Ne?
Man muss aber sagen, dass die Börsen das relativ besser überstanden haben als befürchtet.
Ja, also durchaus. Und deswegen ist ja eigentlich komisch jetzt diese Reaktion. Aber das ist mal die erste Reaktion. Wir werden sehen, wie es dann weitergeht
in den nächsten Tagen. Das wird alles ganz toll.
Ja. Ja, und der Grund darin liegt, dass die Inflation in den USA zwar wieder deutlich angezogen hat, aber die Kerninflation, die schwankungsanfällige Sachen wie Energiepreise oder Nahrungsmittel herausrechnet, die ist zurückgegangen. Und da hat die Fed gesagt, jetzt legen wir mal eine Pause ein. Jetzt werden wir mal sehen, wie lang diese Pause sein wird. Ich glaube, die Pause wird jetzt mal für längere Zeit sein.
Ja, eine mutige Prognose. Ich habe gesehen auf Bloomberg, direkt nach dem Zinsentscheid wurde gesagt, dass man für 2024 jetzt eine höhere Wahrscheinlichkeit für höhere Zinsen sieht als vor der Fed-Entscheidung. Was auch immer es bedeuten mag, aber offenbar glaubt man noch nicht, dass das Ende der Fahnenstange wirklich erreicht ist.
Ja, hingegen in Europa scheint es erreicht zu sein, weil da sagen die meisten Volkswirte, dass hier in Europa das Ende des Zinszyklus erreicht sein soll.
Liegt es daran, dass die Inflation so gering ist in Europa? Kleiner Scherz.
Naja, ich glaube, das ist eher der Konjunktur geschuldet. Und da geht es in Amerika ein bisschen besser.
Ja, mag sein, aber was hilft dir Konjunktur, wenn die Inflation so hoch bleibt?
Ja, aber sie sinkt ja trotzdem ein wenig, ja.
Und Moment, da kommen wir dann noch dazu.
Ja, da kommen
wir noch dazu. Es gibt ein Land, ein einziges Land, das sich wirklich der sinkenden Inflation entgegenstellt, weil wir die Besten sein wollen.
Genau, aber dazu kommen wir noch.
Ja, da kommen wir noch dazu.
Und jedenfalls Reuters hat 70 Volkswirte befragt und alle rechnen damit, dass die EZB nun jetzt mal pausieren wird und am Einlagensatz zumindest bis Jahresende nicht rütteln wird. Die Wahrscheinlichkeit, dass es doch noch heuer zu einer Zinsanhebung kommen wird, wurde auf nur 20% eingestuft. Ja, und daher ist mein Ratschlag an euch, sichert euch jetzt mal bald die Zinsen, am besten für einen Zeitraum von 1 bis 2 Jahren, wenn ihr von Taggeld, also täglich fälliges Geld, ein bisschen umschichten wollt und eigentlich auch solltet, weil es wird wirklich Zeit.
Der Robert als alter Hamster spricht natürlich zu den Sparern, die sich die Zinsen sichern sollten.
Natürlich, werden wir vielleicht den einen oder anderen auch
bei den Kreditnehmern, wie sieht es da aus?
Bei den Kreditnehmern, ja, die sollten jetzt würde ich mir keinen Fixzinskredit nehmen.
Viele nehmen den in Deutschland übrigens, habe ich gelesen, weil in Österreich die Kreditvergaben so scharf geworden sind. Ja. Und es gibt offenbar in Deutschland leichter Kredit.
Ja, vor allem es gibt ja auch Banken, österreichische Banken, die es auch in Deutschland gibt. Und da kann man dann über die Grenze fahren und dann kriegt man dort
Ja. Springen wir zurück in die USA, da läuft die Berichtssaison weiter und Adobe hat Zahlen vorgelegt und die sind ganz gut. Wer Adobe nur als PDF-Reader kennt, so wie Robert, die Firma macht ja viel mehr, insbesondere im Bereich der Grafik und Bilder und ist hier einer der Vorreiter in Sachen Artificial Intelligence. Und da hat sie eine recht schlaue Idee gehabt, die Urheberrechte von generierten Fotos, von AI-generierten Fotos sind eben ein bisschen schwierig, zum Beispiel bei Midjourney oder Night Café. Denn die AI entwirft ja die Fotos, sie wurde jedoch mit realen Fotos trainiert. Und wenn jetzt jemand einen Teil seines originalen Fotos auf deinem AI-Foto erkennt, auf deinem AI-Bild erkennt, dann kann er Urheberrechte geltend machen und da kommen sicher noch jede Menge spannende Verfahren vor Gericht auf uns zu. Adobe geht einen anderen Weg und trainiert seine AI nur mit Fotos, an denen sie selbst die Rechte haben. Damit ist die Kuh vom Eis, was das Urheberrecht betrifft.
Sehr schlau, ja.
Ja. Die aktuellen Zahlen, Gewinn pro Aktie 3% höher als erwartet, der Umsatz aber nur ein halbes Prozent höher als erwartet. Die Aktie liegt bei $532. Die Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von $660. Das ist immerhin 24% plus an Potenzial. Von 31 Analysten im September empfehlen 25 die Aktie zum Kauf. Die restlichen 6 sind auf Hold. Kommen wir von Artificial Intelligence zum Gegenteil, kommen wir zu natürlicher Unintelligenz, nämlich CO2-Ausstoß. Wir kommen zum Öl.
Ja, Öl braucht man halt. Tut mir leid für dich,
Rüdiger.
Es geht, Öl braucht man halt. Nicht nur zum Autofahren. Ja,
also ja, man muss, wenn man Schnitzel macht. Also.
Ja, ja. Du alter Umweltschützer, du. Der Ölpreis nämlich ist in den vergangenen 3 Monaten um ein rundes Viertel angestiegen und mit $95 nähern wir uns aktuell der $100-Marke. Also das ist schon ganz gewichtig.
Ja, das ist recht scharf.
Ja, Treiber sind Chinas Konjunkturpolitik, robuste Wirtschaftsdaten aus den USA und die anhaltenden Förderkürzungen der OPEC Plus, also da ist ja auch Russland dabei. Der Preisanstieg ist somit keine gute Nachricht für die Inflation, weil vor einem Jahr, das habe ich mir angesehen, war der Stand ungefähr so hoch wie jetzt und ab November ging es dann runter. Und wenn es ab November nicht runterging, heißt das für die Inflationszahlen was?
Nichts Gutes.
So ist
oder
es,
aber ja. Auch eine dankbare Ausrede, man sagt, das ist der Ölpreis, sowas soll man tun.
Das ist leider der Ölpreis, ja.
Der Ölpreis hat aber wirklich zu höheren Spritpreisen.
Ja, sieht jeder.
Ich nicht. Ich tanke elektrisch. Nein, ich habe ja auch einen Benzin und einen Diesel, aber meistens fahre ich im Elektroauto. Ja. Und die haben jedenfalls die Inflation in Österreich in die Höhe gebracht. 7,4% im August haben wir jetzt gehabt, nach 7% im Juli. Die Inflation ist also wieder gestiegen. Und schauen wir uns mal an, wo genau. Bei Energie, wie der Robert schon erwähnt hat, die Preise für Energieträger wie Öl, Gas und Strom stiegen im August gegenüber dem Vorjahr um 44,4%. Das ist quasi um die Hälfte teurer, hätte man früher gesagt. Das war der Haupttreiber des Anstiegs der Inflationsrate. Die Lebensmittel sind gestiegen gegenüber dem Vorjahr um 10,3%. Vor allem bei Getreide, Fleisch und Milchprodukten. Die Dienstleistungen sind gestiegen um 4,6%. Das ist vor allem auf die gestiegenen Preise für Wohnen zurückzuführen, denn die Mieten sind um 5,5% gestiegen. Und jetzt für den Robert eine kleine Quizfrage. Wir haben 44% bei Energie, 10,3% bei Lebensmitteln und 5,5% bei Mieten. Wo setzt die Politik den Deckel an? Bei den 44%, bei den 10,3 oder bei den 5,5? Jetzt musst du dich entscheiden, Robert.
Du sprichst von der österreichischen Politik,
nehme ich. Natürlich.
An. Ja, dann nehme ich Antwort C.
Ja, die 5,5, das ist nämlich das Problem.
Ja.
Naja. Also wenn man schon deckelt, okay, man kann immer sagen, man ist prinzipiell gegen deckeln und akzeptiere ich auch, aber wenn ich schon deckel, dann will ich doch dort deckeln, wo die Not irgendwie ein Thema ist.
Ja, da gebe ich dir recht, aber...
Bei den Gemeinden ist es wurscht, weil wenn die den Mitdeckel machen, ist es halt mehr Verlust und das zahlt dann eh der Steuerzahler.
Das zahlt der Steuerzahler, ja, aber ich muss dir entgegensetzen, Energie gibt es ja einen Deckel, wo du es...
Ja, ein Strompreisdeckel.
Strompreisdeckel, also den haben wir schon.
Ja? Deckelchen, ja.
Haben wir. Und bezüglich Lebensmittel, naja, da sehe ich... Müsstest du eigentlich auch skeptisch.
Wettbewerb.
Ja, aber da müsstest du ja auch das skeptisch sehen, wie willst du einen Deckel einführen bei Lebensmitteln?
Das ist ja, ich bin generell kein Freund von Deckeln auf Lebensmittel oder auf irgendwas, weil ich finde, in der Marktwirtschaft sollten die Dinge den Preis haben, der sich aus Angebot und Nachfrage ergibt, ansonsten haben wir Mangel an Gütern. Bin ich vollkommen bei dir. Aber wenn ich schon in den Markt eingreife, dann vielleicht eher dort, wo es an Sinn macht und nicht in dem Bereich, der eh in der Inflation unterhalb des Schnittwerts liegt.
Und dann finde ich ja das so das Bemerkenswerte, dass das WIFO sagt, es hat so ein Deckel auf den Mieten oder so eine Mietpreisbremse einen Einfluss von 0,1 Prozentpunkte auf die Inflation.
Nein, das ist,
so.
Ja, ist ja nachvollziehbar. Ja, also das glaube ich sofort.
Dann ja, aber trotzdem unterstützt das WIFO diesen Deckel oder diese Bremse. Und dann frage ich mich schon, wie das zusammenpasst. Das ja? Muss man das WIFO mal erklären. Vielleicht hört jemand vom WIFO zu.
Dann bitte eine E-Mail an ziemlichgutveranlagt@kurier.at.
Ja, das wäre...
Oder fair. WIFO eine Postkarte an Robert Kledorfer, Leopold-Ungerplatz 1, CO Kurier.
Genau.
Nein, aber es ist wirklich ein, ich habe mich das bei den Deckeln echt gefragt, 44%, 5,5% und wir deckeln die 44% nicht. Okay.
Ja, du sollst gar nichts mehr deckeln.
Gut.
Schluss mit Deckel.
Man muss aber auch sagen, es gibt auch einen zweiten Schuldigen, abgesehen von der von uns dauernd kritisierten österreichischen Politik. Es liegt auch ein bisschen am schwächer werdenden Euro.
Ja, durchaus. Ich habe mir auch das angesehen. Vor einem Jahr lag der Euro zum Dollar ziemlich gleich auf und seitdem ist er bis Juli auf bis zu 1,12 Dollar gestiegen.
Gut, dann können wir es aber nicht auf den Euro schieben, ne? Wenn der Sprit im Jahresvergleich um 44% teurer wurde.
Aber jetzt sind wir mittlerweile wieder bei nur 1,06. 1
Hex. Ja, 1, aber dann 0, wurde 7. der Sprit Euro bereinigt sogar um 51% teurer, ne?
Ja, aber es trotzdem.
Also nicht ganz.
Trotzdem erklärt es ein wenig, warum es seit Sommer da auch wieder bei den Spritpreisen leider bergaufwärts ging.
Ja, aber trotzdem ist der Euro das geringere Problem.
Das geringere, definitiv, aber auch ein Problem. Und jetzt können wir nur hoffen, dass das nicht weiter Richtung Parität wieder geht, weil sonst wird es wieder ein bisschen grimmig. Dazu kommt ja noch, dass die liebe Regierung ja mit Jahresbeginn erneut die CO2-Steuer erhöhen will.
Die macht nämlich total viel aus.
Ja, die nächste Erhöhung allerdings bereits ja.
Wie viel? Also ich weiß es nicht.
Ich glaube, das sind dann, soweit ich das in Erinnerung habe, ein paar Cent je Liter.
Das ist ja schon mal im Spritpreis, muss man sagen, ein paar Cent. Also wenn du jetzt aktuell für einen normalen Diesel 1,75, 1,80 zahlt, sind 1,78 und 1,82 oder 1,83 dann genau mein Riesenproblem. Also an dem scheitert es dann.
Die Menge macht es dann auch, ja.
Schon, aber 3 Cent auf 1,80 Euro prozentuell.
Ne? Ich weiß nicht, ob es 3 sind.
2% ist schon hart.
Euro. Ich glaube, es sind
wir haben 44% Steigerung.
Es sind ja schon 7.
Ja, die haben wir schon. Die sind ja nicht mehr Inflationstreibend, wenn sie schon
das
draußen
nicht,
haben.
Ne? Ja, aber trotzdem eine Belastung.
Schon. Ne? Aber wir haben plus 44% und von den plus 44% zum letzten Jahr geht die jetzige CO2-Steuer drauf und die ist, glaube ich, 3 Cent gewesen pro Liter.
Ja.
Und wenn du das ausrechnest, kommst du davon, dass von den 44% Punkten ungefähr 3% Punkte weniger, 1,5% Punkte CO2-Steuer sind.
So. Trotzdem inflationsfördern.
Ja, aber in welchem Ausmaß rechnen, Robert, rechnen.
Ich trotzdem die Forderung der Wirtschaftskammer, diese CO2-Steuer auszusetzen bis auf weiteres.
Ja, und ich unterstütze eine Forderung, nämlich schlicht und einfach schauen, ob Tankstellen Preisabsprachen machen. Hat das die Wirtschaftskammer auch gesagt? Ich weiß gar nicht. Das habe ich nicht gehört. Aber ja, keine Ahnung.
Gut, kommen wir wieder zur Geldanlage, würde ich sagen. Es ist jedenfalls auf beiden Seiten des Atlantiks vorläufig mal die Phase der Zinsanhebungen vorbei. Wobei es in den USA ja für Anleger mehr für das Geld gibt, was sie dort lassen. Und die Konjunktur läuft auch besser. Somit ist klar, wohin sich die Anleger wenden. Und somit.
So wie ich meistens in die USA, aber ich kann nicht auch sagen, das ist manchmal lustig und manchmal auch nicht.
Ja,
es ist, so wie das es ist halt so. Ja. Aber kommen wir doch zu etwas, was Warenwert hat. Es kommt aus Supernovas, aus sterbenden Sternen entstanden, auf die Erde gefallen. Alle wissen, wenn ich diese theatralische Stimme einlege, dann geht es ums Gold.
Ja.
Und das Gold ist in den letzten 4 Wochen im Euro deutlich gestiegen, nämlich um 4%. Und Robert, du hast recht, von der Euro-Schwäche natürlich hat das Gold profitiert. Ein Viertel des Gewinns der letzten 4 Wochen kam vom Gold und 3/4 kamen vom schwachen Euro. Aber so, selbst zum Dollar ist es ein bisschen gestiegen und auch deswegen, weil die Zinsen jetzt ja nicht mehr steigen und Gold sagt den berühmten Satz, Robert.
Gold zahlt keine Zinsen.
Danke, Robert. Und das ist aber nicht so schlimm, wenn die Zinsen nicht mehr steigen. Und deswegen ist Gold jetzt nicht so schlecht im Moment.
Ja. Kommen wir nun zu einer Hörerfrage.
Josef aus Mannersdorf schreibt, hallo Robert, hallo Rüdiger. In der letzten Folge habt ihr über die Abnehmspritze gesprochen. Mich würde eure Einschätzung zu den sogenannten Schaufelherstellern, sprich die Firmen, die die Spritzen herstellen, wie Gerresheimer oder Stevanato interessieren. Beide sind in diesem Jahr bereits gut gelaufen, lohnt sich ein Einstieg und eure Meinung zum geplanten Börsengang von Schott Pharma. Danke, liebe Grüße, Josef.
Ja, vielen Dank für deine interessante Frage, lieber Josef. Experten sind sich ja einig, dass der Adipositas-Markt ein enormes Wachstumspotenzial hat. Aktuellen Schätzungen zufolge kann man ausgehen von einem Marktvolumen von mehr als 100 Milliarden Dollar bis 2030. Und die durch Fettleibigkeit verursachten jährlichen Kosten werden auf 2,8% des globalen BIP geschätzt. Also es ist nicht ohne. Und als Novo Nordisk, das wir letzte Woche besprochen haben, und das ist ja vor allem für seine Diabetes-Medikamente bekannt, einige Ergebnisse einer Studie über dieses Medikament Wegovy veröffentlicht hat, schoss der Aktienkurs um 18% in die Höhe. Und jetzt kommen wir also zu den Zulieferern von Novo Nordisk. Von dir genannt, lieber Josef, Gerresheimer. Das Unternehmen ist aus Düsseldorf und hat die gestiegenen Energiekosten inzwischen offenbar im Griff, meinen Analysten. Und Umsatz und Gewinn sollen laut deren Meinung in den nächsten 2 Jahren weiter zulegen, ebenso die Dividende. Und mit einem KGV von 17 ist das Papier noch vom Preis her ganz okay. Vor 2 Wochen aber fiel der Kurs um rund 10%. Der größte Kursverlust seit 3,5 Jahren. Grund war eine nach unten gesetzte Umsatzerwartung von JP Morgan. Seit Jahresbeginn ist der Kurs aber schon um 66% im Plus. Es scheint also nur ein leichter Rücksetzer gewesen zu sein. Von 9 Analysten raten 7 zum Kauf und das durchschnittliche Kursziel hat 32% Luft nach oben zum aktuellen Kurs. Das italienische Unternehmen Stevanato wiederum notiert in New York und weist eine ähnliche Kursentwicklung wie Gerresheimer auf, allerdings ohne Kurseinbruch in den vergangenen Wochen. Das durchschnittliche Kursziel liegt hier nur 21% über dem aktuellen Wert. Von 9 Analysten raten 6 zum Kauf, also das ist sehr ähnlich da zu Gerresheimer. Und dann gibt es noch Schott Pharma, also ein direkter Konkurrent von Stevanato. Der deutsche Hersteller von Pharmaverpackungen geht jetzt Ende September an die Börse, also nächste Woche. Der Mutterkonzern, der Mainzer Spezialglashersteller Schott, will dabei Mehrheitseigentümer bleiben. Bis zu knapp 1 Milliarde Euro sollen aus dem Börsengang erlöst werden, wobei die Qatar Holding sich als Ankerinvestor verpflichtet hat, mindestens Aktien im Gesamtwert von 200 Millionen Euro zum endgültigen Angebotspreis zu erwerben. Und das Ganze wäre jetzt einer der größten Börsengänge des Jahres in Deutschland. 2021 wuchs das Unternehmen umsatzmäßig um gut 11%, im Jahr darauf um 27%. Die Marge legte von 23% im Jahr 2020 auf 27% im Vorjahr zu. Auf mittlere Sicht will Schott Pharma pro Jahr um rund 10% beim Umsatz wachsen. Ja, ich denke, kann man investieren, sofern man an das Wachstum in diesem Adipositas-Bereich glaubt. Und auch mRNA-Impfstoffe, die sehr stark gekühlt werden müssen, von denen verspricht sich der Hersteller ebenfalls auch ein großes Wachstum.
Wäre spannend, wie viel Prozent der Spritzen, die weltweit verkauft werden, auf diesen Adipositas-Bereich zurückgehen und wie viel auf anderes.
Ne? Ja, ja.
Also braucht man da spezielle Spritzen für den Adipositas-Bereich? Oder ich meine, jetzt
naja, das sind Spritzen,
und sagt Spritzen, das Spritzen sind, ist ja Spritzen, oder?
Das sind Spritzen, die man selber spritzen kann. Ja, also wenn ich jetzt persönlich wählen müsste, würde ich zu Gerresheimer oder Schott Pharma tendieren, die sind größer und scheinen auch mehr Potenzial zu haben. Ich muss aber auch sagen, beide sind für mich persönlich in einem sehr speziellen Segment tätig, wo ich keine Ahnung habe, wirklich keinen Tau und auch keinen irgendwie Zugang. Und daher würde ich da auch jetzt nicht in so Einzeltitel investieren. Ich würde mir eher einen Fonds suchen, wo das eine oder andere Unternehmen da vielleicht drinnen ist, auch weil ich denke, der Hype um diese Adipositas-Spritzen könnte vielleicht auch dann wieder mal abflauen. Und dann stellt sich die Frage, ob diese Fantasie dann noch drinnen ist.
Ja, vor allem, man muss ja immer sagen, dass die Zeit der Exploitation, der Innovation ja begrenzt ist aufgrund des Patentrechts. Also
ja.
Normalerweise 10 Jahre, dann kann man sich mit Tricks ein bisschen weiterhelfen.
Siehe, ja, wie gesagt.
Nespresso.
Aber
irgendwann einmal ist es dann so weit, gut, dass die Generika kommen.
Horizont,
ne? Ja, natürlich, aber es musst du halt heute in deinem 10 Years Discounted Cashflow halt auch bedenken, dass es im 11. Jahr halt dann leider vielleicht ganz anders
ist. Ja, aber wie gesagt, auch auf kürzere Sicht, ich bin da immer ein bisschen skeptisch, wenn solche Hypes auftauchen, ob die dann wirklich lange nachhaltig genug sind.
Apropos Hype, letzte Woche haben wir über den Börsengang von ARM gesprochen, Advanced Risk Machines Limited. Wenn du wissen willst, was Risk bedeutet, höre dir den Podcast der letzten Woche an. Ist ein großer Chiphersteller und wie ist es der Aktie nach dem Börsenstart ergangen? Naja, bis jetzt nicht so viel passiert. Zuerst wurde sie mit $59,5 gehandelt, dann ist sie um 10% rauf und jetzt ist sie wieder auf $58, es ist leicht gefallen. Und da muss man sagen, unser Benchmark lautet ja Worst Performer than Rivian, denn Rivian ist letzte Woche um 2,3% gestiegen, Robert.
Ja, da freue ich mich, ne? Ja.
Das sehe ich schon, ne? Da
glänzt.
Da glänzt er, da strahlt er. Ich weiß nicht, warum du so gestrahlt hast am Anfang.
Ja, genau. Ja, es gibt übrigens nach ARM einen weiteren großen Börsengang in den USA.
Ja, Maple Bear ist erfolgreich debütiert. Die Aktien der Muttergesellschaft des Lebensmittellieferanten Instacart stieg am Dienstag von 30 auf 42 Dollar, verlor aber dann auch wieder stark auf 33, aber immer noch im Plus von 12%. Maple Bar hatte die Papiere zunächst in einer Spanne von 26 bis 28 Dollar angeboten, dies aber dank einer starken Nachfrage auf 28 bis 30 Dollar angehoben. Da freuen sich alle Altbesitzer der Aktien. Zum Ausgabepreis wurde das Unternehmen mit 9,9 Milliarden Dollar bewertet. Das ist auch eine schlanke Summe.
Mhm. Kommen wir jetzt zu einer weniger erfreulichen Nachricht. Rüdiger, ich nehme an, du telefonierst noch hier und da über das Festnetz.
Lieber Robert, hier bitte kein Age-Shaming an dieser Stelle. Ja, ich finde das politisch sehr inkorrekt von dir. Und ich telefoniere seit 20 Jahren nicht mehr über das Festnetz, außer, das gebe ich zu, im Büro.
Da ist es sicher auch Voice-over-IP.
Das nehme ich mal stark an, dass nicht der Kupferkabel von mir ausgeht.
Ja, jedenfalls hoffe ich, dass du keine Aktie von Gigaset besitzt.
Ja, das haben wir schon erwähnt eingangs. Gigaset, ja. Die haben ja diese Schnurlostelefone gebaut. Das war ja so cool, weißt du? Ich habe in den 80er Jahren ein Schnurlostelefon von Panasonic an meinen Vierteltelefonanschluss angelötet.
Nein.
Ja, also die Basisstation. Das kann man jetzt sagen, weil mittlerweile alles verjährt ist. Damals war das schwerer Post. Da hat man sich noch am Mexiko-Platz die Postziegeln gekauft unter der Pudel, damit man das Siegel wieder draufbieten konnte. Ach, da kann man ja Geschichten erzählen. Und aus dieser Zeit kommt Gigaset und frage ich mich, den gibt's noch?
Ja, also vielleicht nicht mehr lange. Ist eigentlich nicht witzig, muss ich sagen. Arbeitnehmer 800 Leute.
Ja, tut mir auch leid, aber ich meine. Ja,
die Firma musste jetzt jedenfalls Insolvenz anmelden. Der Hersteller gab als Grund für die Pleite einen unerwarteten und erheblichen Umsatzrückgang im zweiten Halbjahr an.
Wieso? Wurden weniger Festnetztelefone verkauft?
Ja, aber der Witz ist, es gibt leider nur die Q1-Bilanz und da gab es einen Zuwachs an Festnetztelefonverkäufen.
Ich staune.
Ja, das ist wirklich
ich staune immer wieder.
Ja,
also hier lernt man was dazu.
Ja, außer die Bilanz wäre frisiert gewesen, aber nein, davon gehe ich jetzt mal nicht
nein,
aus. Ja.
Nein.
Dem früheren Management sei es während der letzten Jahre nicht gelungen, den Rückgang im Kerngeschäft mit Schnurlostelefonen zu kompensieren, heißt es seitens des Unternehmens, des neuen Managements dort. Die ehemalige Siemens-Tochter, das hat mal zu Siemens gehört.
Ja, ich weiß.
Ja, wusste ich nicht, bis zu dem heutigen Tag gehört jedenfalls seit 2014 mehrheitlich einem chinesischen Investor, aber halt leider nur mehrheitlich und da sind halt auch andere Aktionäre auch dran. Die Aktie verlor am Mittwoch 68% und seit Erstnotiz 2004 sind es 94%, also de facto ein fast Totalausfall. Die Firma soll jetzt zwar saniert werden, weil die machen auch noch Alarmanlagen und Rauchmelder so. Aber ob es mit dem Kurs nochmal was wird?
Ja, extremes Aussitzing, wie Robert sagen würde. Oder du sagst einfach, hey, die sind jetzt so billig, da gehe ich jetzt einfach rein. Da können ja noch nach oben gehen.
Ja, eben. Das.
Auch das stimmt bekanntlich nicht. Ja,
wichtig ist Klima. Nein, auch das. Solche Filme lasse ich
auch. Das ist falsch. Also an der Stelle vielleicht ein bisschen Schadenfreude, weiß ich, gehört sich nicht. Aber jetzt verlieren mal Chinesen Geld in Europa. Normalerweise verliere ich Geld in China. Also
insoweit. FACC sage ich nur, ja. Also.
Ja gut, FACC, das berühmte Diebstahlsgeschichte. Ja,
das ist wieder in die
andere Richtung. Das haben wir gar nicht gemacht eigentlich im Sommer. Das haben wir noch eine offene Folge. Ja, das ist ein tolles Wirtschaftsverbrechen gewesen. Toll, weiß ich nicht. Aber für den, der es gemacht hat, war es toll.
Vielleicht machen wir nochmal so ein Special mit all den Folgen.
Zu Weihnachten zum Beispiel, mit Zimt. Ja.
Ja.
Kommen wir gleich zu einer Aktie, die ich besitze. Kommen wir zu DocuSign. Das war auch so eine Aktie, die bei Corona nach oben geschossen ist. Kein Wunder, denn das elektronische Unterfertigen von Verträgen hat damals geboomt. Also Handshake-Deals.
Ja, naja, da wollte niemand den Notar oder Anwalt sehen.
War noch nicht so cool, ja. Die ist jetzt natürlich im Keller, in Zahlen ausgedrückt, das Bild des Grauens von 300 Dollar runter auf 46.
Und wann bist du eingestiegen? Bei 300 oder?
Nein, bei 100.
Oh,
Naja.
Es geht auch. Könnte schlimmer sein.
Ja, könnte schlimmer sein, aber schön ist auch nicht. Ich habe es aber nachgekauft, muss ich gestehen. Denn 8 Analysten bislang im September haben sie bewertet mit 5 bei 3 Hold. Ein Kursziel von 64, was ein Potenzial von 33% ist. Auch die letzten Zahlen von DocuSign waren stärker als erwartet. Das Einzige, was den Robert jetzt den kalten Schau über den Rücken laufen lassen wird, ist das KGV von schlanken, ich sag's einfach mal so raus, 128.
Ja, du wer dazu kauft, Ja.
Ist selbst schuld, will ich sagen. Ich höre es, ja. Aber die wachsen aber gut.
Ja, ja. Lassen ja, wir sie wachsen, ja. So lass wie unsere Hörer zahlen, ja.
Ja, natürlich.
Wachsen auch langsam, aber stetig.
Naja, ich hoffe, dass Dokusain rascher wächst, weil sonst können sie KGV von 128 schwer rechtfertigen. Aber okay.
Na gut, schauen wir, was schneller wächst. An dieser Stelle jedenfalls unser Disclaimer. Die Erwähnungen von Aktien und anderen Wertpapieren stellen keine Kaufempfehlung dar. Du haftest für deine Entscheidungen und wir für unsere. Wenn wir selbst Aktien von Unternehmen, über die wir reden, besitzen, sagen wir es selbstverständlich dazu.
Kommen wir noch zu weiteren Tech-Stocks. Der US-Investment-Service Motley Fool ist ja wegen seiner Tech-Fokussierung letztes Jahr heftig kritisiert worden. Dieses Jahr ist es dann natürlich besser gelaufen, Grundstück, wenn der Nasdaq so schön raufgeht. Und eine Aktie empfiehlt er aktuell auf Nummer 1 in seiner Confidential List, wo er wirklich sagt, also diese Aktie sollte am besten steigen. Und die heißt MongoDB, hatten wir auch schon mal ja, im Podcast.
Ich erinnere.
Hat sich seit ihrem Börsengang 2017 um 1000% gesteigert. Gut, war aber auch schon mal höher als heute. Im November 21 über $500, jetzt bei 350. Aber seit Jahresanfang 80% im Plus. Was machen die eigentlich? MongoDB speichert Daten in Dokumenten statt in traditionellen Zeilen und Spalten. Das macht die Datenbank skalierbarer und flexibler, was viele Entwickler überzeugt. Also jeder, der schon mal vom Excel gesessen ist, um 3 Uhr danach, denkt sich, Zeilen und Spalten. Das muss doch mehr gehen im Leben. Ende Juli 23 hat das Unternehmen über 45.000 Geschäftskunden und gewann allein im letzten Quartal 1.900 neue Kunden dazu. Der Umsatz ist im Jahresvergleich im Mai, Juni, Juli, die haben sein schiefes Quartal, um 40% auf $424 Millionen gestiegen. Alles super. Ja, klingt doch alles schön.
Ja, klingt gut.
Ja, das Problem ist die wachsende Konkurrenz. Ne? Wenn du in einem Geschäftsfeld bist, das so leiwand geht, merken es die anderen halt auch.
Ja.
Und Snowflake zum Beispiel ist auch in diesem Segment tätig.
Haben wir auch schon mal gehört, ja.
Da sind zwei Leute beteiligt, wenn Snowflake total wichtig sind. Der eine ist Warren Buffett, der andere bin ich. Und Snowflake hat den doppelten Free Cashflow wie MongoDB. Das heißt, bei beiden ist es natürlich spannend, ob sie das Wachstum halten können. Die Analysten sind bei MongoDB einen Tick optimistischer. Letztes Monat hatten wir in Summe 45 Bewertungen, davon 28 Buys bei Snowflake. Und bei MongoDB hatten wir 29 Bewertungen, davon 23 bei, also prozentuell deutlich mehr. Das heißt, von den Fundamentaldaten her schaut Snowflake aus meiner Sicht besser aus. Die Analysten trauen allerdings MongoDB das bessere Wachstum zu. Bei beiden gilt übrigens mein Super-Disclaimer, wer Angst vor Volatilität und Schwankungen hat, eher Finger weg.
Mhm, ja. Kommen wir noch zu zwei großen Bankaktien, bei denen es Neuigkeiten gibt. Zum einen die Deutsche Commerzbank. Diese erwartet nun beim Zinsüberschuss für heuer 8 Milliarden Euro. Das sind um 200 Millionen mehr als noch im August. Angesichts der weiter steigenden Zinsen eher wenig überraschend. Die Aktie hat seit Jahresbeginn um 11% zugelegt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 37% über dem aktuellen Wert. Und 9 Analysten raten zum Kauf, 7 zum Halten, 2 zum Verkaufen. Das KGV ist bei knapp 8, also relativ günstig zu haben. Die Société Générale wiederum hat die Anleger mit der Strategie zur Neuausrichtung von Frankreichs drittgrößter Bank enttäuscht. Mit dem Umbau will das Institut nach dem kostspieligen Ausstieg aus Russland, denen ist das gelungen, und der starken Abhängigkeit vom volatilen Investmentbanking für frischen Wind sorgen. Der geplante Umbau wird aber von Analysten nicht gutiert, auch weil kein Umsatzwachstum vorgesehen ist und die Dividende gekürzt werden soll. Die Aktie brach nach dieser Nachricht um 9% ein. Seit Jahresbeginn liegt sie 5% im Minus. Das KGV liegt nur bei 5. Das Kursziel der Analysten rund 40% über dem aktuellen Wert. 11 Analysten raten zum Kaufen bzw. Aufstocken, 9 zum Halten. In meinen Augen ist beides eher kein Highflyer.
Ja gut, du bist jetzt überhaupt nicht so der Wahnsinnsfan der Bankaktien aus historischen Gründen.
Ja.
Dazu gibt es viele Folgen zum Nachhören.
Ja.
Damit kommen wir zu jemandem, der sicher auch ein Highflyer ist, wie du sagst. Wir kommen zu Elon Musk in Elon Musk Weekly. Wer twittern will, soll zahlen, oder eigentlich wer exen will, müsste man sagen. Mhm. Elon Musk will jetzt die Twitter-User zur Kasse bitten. Das ist mal ein neues Geschäftsmodell. Jemand erstellt gratis Content für dich und soll dann noch dafür bezahlen. Ja, also mal sehen, ob das klappt. Wenn es klappt, dann werden wir wahrscheinlich bald bei Facebook auch zahlen müssen.
Ja, dann bin ich weg.
Bin gespannt, ob das aufgeht. Das neue Tesla Model 3 dafür bekommt durchaus gute Kritiken, bessere Verarbeitungsqualität, bessere Aerodynamik und damit bessere Autobahnreichweite. CW-Wert von 0,219 zum Vergleich der VW mit dem ID3 hat 0,263. Also das ist ein Riesenunterschied, wenn du auf der Autobahn schneller fährst, wo Luftwiderstand eine große Rolle spielt. Einziger Nachteil des neuen Model 3 im Verhältnis zum alten Model 3, Die Spitzengeschwindigkeit ist auf 201 km/h begrenzt.
Ja, das trifft dich natürlich.
Das trifft mich persönlich nicht. Ich habe ja ein altes Model S, da gibt es noch keine solche Beschränkungen. Recep Erdogan, ja, auch ja. Der kommt vor, trifft Elon Musk. Ich meine, allein das ist ja schon, da ja. Kann man schon eine Kurzgeschichte schreiben, wenn nicht einen Roman. Aber er will eine Tesla-Fabrik in der Türkei bauen, bekommt aber dabei Konkurrenz von Mohammed bin Salman, auch ein netter Kerl. Wir erinnern uns an das saudische Konsulat in Istanbul, den kleinen Vorfall. Der saudi-arabische Kronprinz will nämlich auch eine Tesla-Fabrik haben. Und er sagt, er bringt doch gleich die Rohstoffe mit. Die hat er zwar nicht selber, aber nach eigener Aussage bereits in Afrika eingekauft. Musk hat allerdings Saudi-Arabien bereits dementiert. Die Türkei scheint hier bessere Chancen zu haben.
Klingt spannend, das werden wir weiter beobachten. Ja, und nächste Woche dann haben wir ein ganz großes Special, fast, muss ich sagen.
Wirklich?
Ja, es kommt zu einem ganz großen Börsegang.
Was, an der Nasdaq?
Fast.
Am Dow Jones?
Nicht ganz.
Frankfurt?
Du näherst dich geografisch.
Mailand?
Nicht so weit im Süden.
Zürich?
Ein bisschen weiter im Osten.
Budapest?
Nicht ganz so weit im Osten.
Wien?
Ja.
Jetzt erzähl, das ist ja spannend. Eine neue Aktie in Wien, ich meine, da haben wir ja nicht so viele.
Ja, ja, da wirst du Bauklötze staunen.
Ja, okay, also kann ich draufkommen?
Jein.
Danke, das ist sehr ermutigend. kannst du wenigstens die Branche sagen?
Ja, die Telekom-Branche.
Telekom, okay. Okay, A1 ist börsennotiert in Wien, T-Mobile in Frankfurt, 3 gehört, glaube ich, zu Hutchison Van Boa, ist in Hongkong börsennotiert, das heißt, die drei fallen einmal weg. Weil es ist ja nicht so eine Sekundärplatzierung, sondern ein richtiger Börsengang, gut. Ist Busu Hot, sowas in der Art?
Nee.
Okay, also kein Telekom-Provider. Oder schon einer?
Ja, auch.
Auch, auch.
Ich muss jetzt sagen, auch.
Auch. Internet vielleicht, so machen die auch?
Machen sie auch, ja.
Ist es jemand, der Hardware herstellt? Oder ist es?
Hat aber nichts mit Internet zu tun. Nein, nichts Hardware. Ja, es ist in dem Fall ist es Hardware, aber nichts, was... Nein, ich helfe dir ein bisschen auf die Sprünge. Ich helfe dir ein bisschen auf die Sprünge.
Nein, sag.
Es ist die von dir genannte Telekom Austria.
Die Telekom Austria geht an die Wiener Börse.
Ja, da ist sie schon.
Aber erklär mir das kurz. Ja,
es gibt eine Abspaltung.
Eine Abspaltung, einen Spin-off. Ja. Nämlich, sie teilen sich in Telekom und Austria.
Fast, ja. Nein.
Nein, sag.
In Telekom und Funktürme.
Funktürme, ja, das ist ein schönes Geschäftsmodell. Kann ich was darüber erzählen? Ja,
kann ich auch. Ich habe nämlich eine Aktie.
Erstens mal, als Krone Hit sind wir großer Mieter der Telekom und vielen Dank dafür. Semmering Sonnenstein zum Beispiel. Ja. 102,9, geile Frequenz. Klingt besonders schön, weil Telekom Austria. Aber das Zweite, was ich sagen wollte, ich habe selber auch Aktien bei so einem Tower-Betreiber.
Ich auch.
Nämlich bei American Tower.
Ich bei Vintage Tower.
Ja, und ich muss sagen, so geil sind sie nicht gelaufen im letzten Jahr.
Meine schon.
Gratuliere, meine nicht. Tja, so ist das halt.
Und
ja, dann schauen wir mal, wie diese Tower-Abspaltung bei der A1 funktioniert und wie viel sie wert sein wird. Das heißt, ein Börsengang, bei dem die Welt den Atem anhalten wird?
Vielleicht das Wiener Finanzpaket.
Ja, zumindest für eine Geschichte in der ZIP um 13 Uhr, das hoffen wir dann reichen. Okay, wunderbar. Damit meine Bitte an euch, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann bewertet ihn bitte mit relativ vielen Sternen, was euch einfällt. Das Zweite, abonniert ihn bitte. Und das Dritte, schreibt dem Robert doch bitte endlich eine Postkarte. Er sitzt den ganzen Tag im Büro und wird sich so freuen, wenn er eine kriegt. Dann den Kurier zur Hand von Robert Kledorfer, Leopold-Unger Platz 1, Stichwort ziemlich gut veranlagt. Oder aber auch Rivian, dann werden sie noch schneller weitergeleitet.
Ja, in 1190 Wien.
In A1190 Wien, wie wir immer sagen. Oder schreibt, wenn ihr schon so newscool seid, eine E-Mail an ziemlichgutveranlagt@kurier.at.
Und auf Facebook sind wir natürlich auch.
Sind wir auch, und zwar auf der wirklich leicht zu merkenden Facebook-Seite facebook.com/ziemlichgutveranlagt in einer Wurst durchgeschrieben.
Genau, in diesem Sinne, das war's für diese Woche und wir hören uns nächste Woche wieder.
Da sind wir vielleicht reicher.
Aber sicher weiser.